I'm so excited to tell you about Delete Me, the sponsor of this podcast. Have you ever Googled yourself? It's so frustrating that things like our name, email address, phone number, and even the list of our relatives are being sold online by data brokers. This poses a considerable threat to our privacy, especially if our personal info ends up in the hands of scammers or stalkers. I wanted to put an end to this, which is why I went to joindeleteme.com and signed up for Delete Me. Delete Me's privacy experts comb through the countless data broker websites looking for places your data shouldn't be, remove it, and send you a report on what they've done. They do this all year round, so I don't have to think about it. Since I opened my Delete Me account, I feel better knowing my info isn't easily available online to be used against me for fraud, harassment, or identity theft. You can get 20% off your Delete Me plan when you go to joindeleteme.com/protect. Go to joindeleteme.com/protect. That's joindeleteme.com/protect.
Hi Marcel.
Hi Micha.
Sehr, sehr cool, dass du da bist. Und ihr werdet euch fragen, wo kommt der denn her und wo komme ich denn jetzt wieder plötzlich aus dem Weiten des Internets her? Marcel und mich verbindet eine gemeinsame Geschichte. Uns verbindet ein gemeinsamer Abend, denn wir beide waren auf dem Deutschen Computerspielpreis 2025. Und das Lustige ist, wir beide haben uns vor der Veranstaltung verlaufen. Und dann sind wir uns über den Weg gelaufen und haben gemeinsam den Eingang zu dieser Veranstaltung gefunden. Denn Marcel, wir müssen wirklich vornherein festhalten, das war von Anfang an ein bisschen merkwürdig organisiert. Oder?
Ja, auf jeden Fall. Das Ding war ja tatsächlich, es gab ja, soll ich sagen, keine offizielle Kommunikation oder keine direkte Anfahrt oder Anfahrtsstrecke, wie man da hinkommt. So, das heißt, man hat sich auf Google Maps verlassen und wir haben uns scheinbar beide auf Google Maps verlassen, weil wir sind beide in dieselbe Richtung gerannt. Also du hattest schon die Schnauze voll und bist halt entgegengerannt und ich bin halt in die Richtung gerannt, aus der du kamst.
Es ist so lustig, also weil von Süden bin ich nach Norden gelaufen, dann bin ich wieder nach Süden gelaufen, ich bin über den Weg gelaufen, dann wollten wir wieder nach Norden gehen und dann haben die Leute uns an der Schranke gesagt, nee, ihr müsst in den Süden und euch immer links halten. Also diese ganze Veranstaltung hatte schon so ein reines Metagame davor, ne? Wir hatten schon unser eigenes Adventure, überhaupt diese Veranstaltung zu finden. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das beabsichtigt gewesen ist, aber ja, wir hatten unser kleines Meta-Adventure überhaupt, um diesen Deutschen Computerspielpreis zu finden. Und für alle Leute, die noch sagen, boah, Michael, das reicht mir noch nicht, ich will noch Bonusformate haben, ich will Bonus-Content, gib mir den knackigen Content, dann sage ich, schaut auf Steady vorbei. Link in der Videobeschreibung, dann gibt's die ganzen Bonusformate wie meine Deep Dives, wo ich jedes Spiel, also viele Spiele, jeden Pixel in diesem Spiel analysiere. Silent Hill, GTA, Cyberpunk, was ihr wollt. Und BipWatch, darüber habe ich gerade gesprochen. Dann guckt da vorbei, Minimum 5 Euro geht es los. Und alle Leute, die hinter der Paywall sind, sind übelst glücklich und würden sich freuen, wenn ihr auch dazukommen würdet.
Genau, und das alles brachte uns dazu, dass wir jetzt hier hinter diesem Mikro sitzen und so einen verdammt guten Talk haben werden. Gehe ich von aus.
Er ist Prophet, er hat in die Zukunft gesehen. Er hat es. Freut mich, dass das anscheinend so ausgeht. Darauf hab ich auch gesetzt. Denn das Lustige ist, ich habe dir die Hand gegeben, du hast mir die Hand gegeben und ich habe irgendwie so gespürt, ich glaube, er macht einen Podcast. Und als du mir die Hand gegeben hattest, hast du gedacht, er macht wahrscheinlich auch einen Podcast. Und mein Podcast, den ihr jetzt schon seit längerer Zeit verfolgt, nämlich Enliven, den kennt ihr schon. Marcel wiederum stammt von Nerdy Bunch und ihr macht eben auch alles mit Gaming und Nerd und vor allem auch Animes. Kommt das ungefähr hin oder habe ich irgendwas vergessen?
Nö, das kommt hin. Also wir machen irgendwie so alles, was die Nerd-Szene so hergibt. Anime, Manga, Game, Interview, Film und Serie und vielerlei anderen schönen bunten Stuff.
Schöner bunter Stuff hat uns an diesem Abend auch erwartet. Für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, der DCP wird, wenn mich meine Erinnerung nicht verlässt, der wird seit 2009 tatsächlich gehalten. Also haben wir damit 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Wir haben mittlerweile schon 17 deutsche Computerspielpreise und das Ding hat ja auch schon so eine Vorgeschichte, dass man irgendwie dem ganzen Ding immer angemerkt hat, ja, Deutschland richtet einen Computerspielpreis mit Fördergeldern und mit Geldern aus, aber so richtig ernst nimmt er ihn nicht, weil Deutschland ja auch Videospiele nicht ernst nimmt. Und man merkt so in letzter Zeit, da Deutschland Videospiele immer ernster nimmt, weil man ja auch Geld damit machen kann, merkt man auch, dass dieser Computerspielpreis deutlich ernster genommen wird. Also wir haben da auch keine cringen Moderatoren mehr und die Veranstaltung ist auch nicht mehr so cringe wie früher. Und es war tatsächlich unser allererster, ne? Also wir hatten das immer mal wieder verfolgt wahrscheinlich. Du hast wahrscheinlich auch die Gewinner gelesen und ich auch. Aber vor Ort war ich noch nie.
Bei mir dasselbe. Also wie soll ich sagen, zu behaupten, ich hätte mich da irgendwie Jahr für Jahr mit auseinandergesetzt, wäre gelogen. Ich habe es halt immer mal wieder so verfolgt. Also ich habe halt immer mal wieder reingelesen oder durch Social Media war es ja teilweise unabdingbar davon, nicht mitzubekommen. Und ja, das war dann halt immer mal so meine, nennen wir es Zufallsbegegnung mit dem DCP.
Ich glaube, wenn man bei Wer wird Millionär so die schwerste Kategorie ausmachen würde, dann müsste man irgendeine Frage stellen, wer hat den Deutschen Computerspielpreis 2013 gewonnen? Und ich glaube, 100% wissen es nicht.
Ich fürchte, es gibt so diese Handvoll an Leuten, die dir das zu 100% sagen kann. Und die können dir auch zu 100% sagen, wer wann 2009 moderiert hat, wer welchen Platz hat und wer das nominiert ist, also wer da nominiert war.
Weißt du, es gibt ja Bücher mit dem Titel Unnützes Wissen, aber ich kann mir vorstellen, es gibt irgendwie gefühlt kein unnützeres Wissen. Aber ja, falls das mal irgendwann mal in einem Quiz drankommen sollte und die Person hat sich genau darauf vorbereitet, dann Glückwunsch, denn ich denke, der Rest wird es nicht getan haben. Ich finde es gut, dass es ihn gibt. Wir können darüber sprechen, was man loben, was man kritisieren kann. Aber unabhängig davon, wir erzählen euch heute gleichzeitig von einem Abend und gleichzeitig von einer Veranstaltung. Die erste, also betrachtet das auch so als Adventure, die erste Etappe haben wir schon genommen. Wir haben uns verlaufen, wir haben den Standort danach gefunden. Und dann muss ich sagen, Palais am Funkturm, genau, gut, dass ich einen Beifahrer hier drin sitzen habe, genau, am Palais am Funkturm, ein sehr brutalistisches Gebäude mit sehr, sehr hohen Decken. Ich muss dir sagen, ne, dieser ganze Abend, ich habe ihn so ein bisschen wie diese typischen Celebrations oder diese Partys oder diese Bälle, die es in James-Bond-Filmen gibt, ich fühlte mich wirklich wie in der High Society.
Zu 100%, ich meine, das war ja auch irgendwie gefühlt das Erste, was wir beide gleichzeitig vom Gefühl her sagten, sehr dekadent. So, und ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe, beziehungsweise ob wir darüber sprachen. Ich fand den Herrn, der diese Pressetickets herausgegeben hat, ich zolle diesem Mann meinen größten Respekt, weil wir standen ja in der Schlange, da waren so 10, 15 Leute. Und er erzählte jedem, wirklich jedem, gnadenlos dasselbe. So. Und er gab da diese Tickets raus, nachdem die halt ihren Namen sagten. Und dann sagt er, okay, du bist jetzt gerade hier. Nachher ist das da und jenes und welches. Und dann gehst du hier. Um 23 Uhr ist das da und du kannst hier und da. So, dann ging der weg. Dann ging der Nächste hin, sagte seinen Namen, bekam sein Ticket. Und er sagte, ja, okay, du bist gerade hier. Dann geht das nach da, dann jenes und welches. Und ich war so massivst beeindruckt. Weil ich hätte, glaube ich, nach dem 5. einfach keinen Bock mehr gehabt.
Ja, aber der hat das mit so einer Ruhe erzählt, ne? Du hättest nicht raushören können, war das gerade schon das 50. oder das 75. Mal, ne? Und ich hatte gerade mitbekommen, dass er es dir schon erklärt. Und ich dachte mir, ich tue diesem Mann einen Gefallen. Ich stelle mich jetzt einfach neben dich und lausche dem Vortrag auch. Und als er mit deinem und gewissermaßen unserem Vortrag durch war, meinte er so, ja, und Ihnen muss ich es ja nicht erzählen, Sie haben ja gerade mitgehört. Und dann dachte ich mir, gern geschehen.
Ja, ganz genau. Dazu fällt mir gerade ein lustiger Gag ein. Monty Python, das Leben des Brian, das mit der Kreuzigung, wo die da alle in dieser Schlange stehen und dann so, ja, zur Kreuzigung. Und der sagt dann so, ja, links und ne, hier dann nur ein Kreuz und dann, ne, ich weiß gar nicht.
I'm so excited to tell you about Delete Me, the sponsor of this podcast. Have you ever Googled yourself? It's so frustrating that things like our name, email address, phone number, and even the list of our relatives are being sold online by data brokers. This poses a considerable threat to our privacy, especially if our personal info ends up in the hands of scammers or stalkers. I wanted to put an end to this, which is why I went to joindeleteme.com and signed up for Delete Me. Delete Me's privacy experts comb through the countless data broker websites, looking for places your data shouldn't be, remove it, and send you a report on what they've done. They do this all year round, so I don't have to think about it. Since I opened my Delete Me account, I feel better knowing my info isn't easily available online to be used against me for fraud, harassment, or identity theft. You can get 20% off your Delete Me plan when you go to joindeleteme.com/protect. Go to joindeleteme.com/protect. That's joindeleteme.com/protect.
Ich kriege den Gag jetzt leider nicht mehr zusammen.
Aber ich habe ihn vor Augen. Ich bin nur tatsächlich, finde ich es eine sehr interessante metaphorische Kombination, den DCP mit der Anstehschlange beim Kreuzigen zu vergleichen. Aber wir haben das weirdest Level. Nee, das ist nicht das weirdeste. Das ist auf keinen Fall das weirdeste, worüber wir heute sprechen werden. Ja, und es hieß ja eigentlich, ne, Einlass 17 Uhr, Beginn 18 Uhr. Deswegen könnt ihr euch vorstellen, warum man halt am Anfang so gestresst ist. Weil wenn man den Standort nicht findet, dann denkt man so, ja scheiße, wenn ich es nicht rechtzeitig finde, dann verpasse ich so ein bisschen das Meet und Greet zwischen 17 und 18 Uhr. Und wenn es um 18 Uhr losgeht, bin ich dann wirklich einer dieser Personen, die fünf nach noch reinkommen und den ganzen Verkehr aufhalten. Nee, tatsächlich, das war auch wiederum irgendwie so ein organisatorischer Fehler. Es ging erst um 20 Uhr los. Deswegen, das war durchaus alles viel, viel, viel entspannter. Aber wie gesagt, das ist ein Meta-Adventure gewesen.
Zu 100%. Ich hatte halt wirklich Angst, dadurch, dass mein Zug auf dem Weg nach Berlin ja schon zu spät kam, dass ich da so ein bisschen, wie soll ich sagen, zu spät komme in der Schule Vibes verbreite.
Ja,
und ich genau. Dann der Letzte bin, der dann in diesen Raum kommt und alles dreht sich irgendwie zeitgleich um und denkt sich so, boah, jetzt müssen wir hier alles unterbrechen, weil er gerade zu spät kommt und am besten doch irgendwie Krach macht oder so.
Das ist diese typische Szene. Man hat irgendwie das Gefühl, die Lautstärke sei plötzlich, also alles Geräuschkulisse-mäßige sei mit einem Staubsauger eingesaugt worden, ne? Und es herrscht so eine richtige Vakuumstille, die nur noch du unterbrichst. Und egal, was du machst, es ist einfach übelst laut, weil es ja keine anderen Geräusche gibt, ne? Das stelle ich mir auch, ich habe schon mehrere solcher Momente gehabt und es ist, glaube ich, nichts Anspannenderes im Leben, aber dafür wurde vorgesorgt, da ist nichts passiert. Nee, und wir haben jetzt echt die ersten zwei Stunden, waren wir so zwischen Häppchen, ne, und zwischen Getränken und, kennst du den und den? Und ich glaube, wir hätten ein ganzes Quartett aufmachen können, weil wirklich die gesamte High Society des Gamings stand. Also die Welt ist wirklich super klein und hat sich dann dort in Berlin getroffen.
Ganz genau, ganz genau. Und ich meine, es war ja nicht irgendwie nur Menschen aus der Gaming-Branche da. Es war ja auch so ein bisschen eine, wie soll ich sagen, ja, nennen wir es politisch orientierte Veranstaltung, weil natürlich alles, was so ein bisschen dahingehend Rang und Namen hat, war mehr oder minder vor Ort. Vielerlei Leute aus der Synchronbranche, die jetzt nicht nur Gaming machen, waren halt vor Ort. Und das war halt ein recht großes und breites Spektrum an durchaus fantastischen Menschen, die man dort getroffen hat.
Und ich fand es nur so lustig, weil wir standen am Tisch und du hast über meine Schulter gezeigt und ich habe über deine Schulter gezeigt und wir hatten irgendwelche komischen Zeichen, die wir uns auf dem Tisch gezeigt haben, damit wir in die richtige Richtung gucken und du hast mir quasi die eine Hälfte des Raums vorgestellt, ich dir die andere und dann haben wir auch schon uns gegenseitig diese Quest gestellt, wem müssen wir heute unbedingt über den Weg laufen, mit wem müssen wir mal quatschen und das ist mir schon häufiger aufgefallen bei diesen Veranstaltungen, ne? Und sei es jetzt zum Beispiel solche Vorschautermine oder so, ne? Die finden ja auch immer mal wieder statt und du hast auf solchen Veranstaltung immer dieses Klicken-Building, diese Bildung, weil halt Leute, die sich kennen, ne, die setzen sich zusammen und dann wissen halt die Leute, die keinen kennen, wissen nicht, wo sie sich hinsetzen. Das heißt, ne, ich glaube, das Thema Schule werden wir heute mal öfter ansprechen. Ich glaube, alle sozialen Strukturen, das bekommst du alles schon in der Schule mit. Ich glaube, die Schule ist so eine riesengroße Demo aller sozialen Situationen, die es halt gibt. Und sowas hast du halt auch da immer, ne? Und du hast halt wirklich die Leute, die halt einsam rumstehen oder sofort in die Klicken sind. Und dann weiß man immer so, oh Gott, wie laufe ich heute? Wann treffe ich mal? Wen quatsche ich wann an? Das ist immer dieses große Strategiespiel.
Ja, besser hätte man es eigentlich nicht sagen können.
Er überschüttet mich heute mit Lob. Ich hoffe, dass ich es mir in dem Sinne verdiene. Aber du hattest schon gesagt, der Talk wird fantastisch und ihr werdet natürlich gespannt sein, sobald wir nämlich über die Preisträger zu sprechen kommen. Hast du noch irgendwelche Eindrücke, bevor es dann nämlich losging, was dir irgendwie bemerkenswert erschien?
Boah, theoretisch betrachtet war alles irgendwie bemerkenswert. Also Es war irgendwie an Dekadenz eigentlich nicht zu übertreffen, oder? Also es war halt eine massive Reizüberflutung, wie du ja auch sagtest, diese großen Hallen, die Dekoration, das war ja alles einfach nur ziemlich imposant, sage ich mal.
Ich glaube, so ein Satz, den ich immer gesagt habe, war, es ist so surreal. Das war dieser einzige Spruch, den ich von mir geben konnte. Und du sagtest immer, ich fühle mich ja so deplatziert.
Ja, genau. Also ich meine, wenn man es halt nicht gewohnt ist und dann das erste Mal auf so einer Veranstaltung ist, dann fühlt man sich so ein bisschen, ja, wie du sagtest, deplatziert.
Ja, das ist genau, ja, wenn man beispielsweise so einen Charakter selbst erstellt, ne, und der kommt dann in irgendwelchen Ingame-Sequenzen vor, und wenn du dir da richtig komische Klamotte übergezogen hast, dann siehst du so richtig, dass das nicht reinpasst, ne. Ich muss dabei vor allem immer an GTA Online oder so denken. Und solche Vibes hat das so ein bisschen. Ich denke zum einen, ne, ja, ich habe auch ambivalente Gefühle und Erinnerungen mit diesem Abend, weil gleichzeitig denke ich mir, es ist so cool, dass das nicht eben nur so eine Kellerbude ist, wo es ein paar Trinktütchen von Capri-Sonne gibt und jetzt feiern wir mal den deutschen Computerspielpreis. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das 2009 noch so ausgesehen hat wahrscheinlich, aber ich finde es auch cool, dass dieses Medium, das halt wie gesagt so lange in Deutschland nicht ernst genommen worden ist, weil wir ja viel mehr Zeit damit verschwenden mussten, Killerspieldebatte, und dann haben wir echt die Frechheit, dann haben manche Leute noch wirklich die Frechheit, nach diesem furchtbaren Silvester in Berlin, ich glaube 22 oder 23 wird es gewesen sein, dann auch noch irgendwie da eine Verbindung und eine Verknüpfung zu Videospielen wieder herzustellen. Es ist eine Unverschämtheit. Finde ich es nichtsdestotrotz cool, dass man wirklich sich keine Mühe scheut, dieses Medium einmal so zu zelebrieren, wie es eben verdient. Selbst in einem Land, wo wir echt viel zu spät dran sind.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Und ich glaube, ich finde es halt auch gut, dass das alles eine gewisse Seriosität bekommt.
Ja, ja.
Durch diese, ja, es wird wahrscheinlich jetzt das Wort des Podcasts sein, also wahrscheinlich könnt ihr hier ein Trinkspiel draus machen. Aber durch diese massive Dekadenz gewinnt es halt an Seriosität. So, und das nimmt dann halt so ein bisschen dieses, okay, wenn das eine offizielle Veranstaltung in Berlin ist und es geht dort um Videospiele, dann sagt auch der Letzte irgendwann, Himmel, Herrgott, diese bösen, bösen Videospiele sind vielleicht doch gar nicht so doof, wenn die Prominenz und Dekadenz von Berlin sich an einem Ort zusammenfindet und das gebührend feiert.
Und das finde ich ganz gut. Und das heißt eigentlich, wir müssten uns bis 2050 eigentlich immer nur noch steigern. Denn es ist ja interessanterweise ist es ja mittlerweile, hat es den Film ja schon bei den Einnahmen überholt. Also wenn du irgendwo Kohle machen willst, solltest du Computerspiele machen. Deswegen finde ich es umso wichtiger. Ja, es fühlt sich manchmal so ein bisschen super, also dafür, dass wir, also ne, wir spielen, denn wir sind ja eigentlich super coole Leute. Ne? Man sagt ja den Mettlern immer nach, das sind, auch selbst wenn die so aggressive Sachen hören, das sind die coolsten Menschen überhaupt. Die würden sich ja.
I'm so excited to tell you about Delete Me, the sponsor of this podcast. Have you ever Googled yourself? It's so frustrating that things like our name, email address, phone number, and even the list of our relatives are being sold online by data brokers. This poses a considerable threat to our privacy, especially if our personal info ends up in the hands of scammers or stalkers. I wanted to put an end to this, which is why I went to joindeleteme.com and signed up for Delete Me. Delete Me's privacy experts comb through the countless data broker websites, looking for places your data shouldn't be, remove it, and send you a report on what they've done. They do this all year round, so I don't have to think about it. Since I opened my Delete Me account, I feel better knowing my info isn't easily available online to be used against me for fraud, harassment, or identity theft. You can get 20% off your Delete Me plan when you go to joindeleteme.com/protect. Go to joindeleteme.com/protect. That's joindeleteme.com/protect.
Für dich in die Wellen schmeißen, ne? Und gleichzeitig sage ich jetzt, das sage ich zu den Spielenden, es gibt ja auch keine sympathischere Gruppe da draußen, und das beißt sich dann so ein bisschen mit diesen Anzügen, ne? Aber ich sag dir, ne, es wird so definitiv seinen Effekt haben. Es hat mich so ein bisschen, ich fand es ein bisschen kurios oder merkwürdig, weil tatsächlich am Morgen zuvor hatte ich den Beitrag bei Radio 1 gehört und ich dachte mir, mit welcher Überschrift werdet ihr hier reingehen? Und dann haben sie quasi ein Interview von Felix Falk, also dem Vorsitzenden vom Gameverband, die Frage gestellt, warum sind Games eigentlich relevant? Und ich dachte mir so, es braucht anscheinend immer noch etwas wirklich mehr, um das allen Leuten zu verklickern. Ich glaube, viele Leute daddeln am Handy, verstehen aber dann wiederum nicht, dass das Medium eigentlich viel mehr Relevanz und Aufmerksamkeit bekommen sollte.
Für viele ist es halt immer noch sehr lapidar, ne? Diese Videospiele oder viele sind halt immer noch so ein bisschen negativ behaftet durch, wie du ja vorhin sagtest, Killerspieldebatte oder so. Es ist, glaube ich, so ein, wie soll ich sagen, teilweise so ein Denken, das bekommst du aus mancherlei Köpfen nicht weg. Zumindest aktuell noch. Und ich denke, dass es halt langfristig durch solche Veranstaltungen Step by Step gemildert wird. und dann halt auch irgendwann bei dem letzten halt ankommen wird.
Ich muss dir sagen, es war wahrscheinlich die kürzeste Laudatio, aber ich muss sagen, sie war die mutigste, denn da hatte man plötzlich definitiv eine Reaktion im Raum und wir hatten sie beide gleichzeitig. Das war nämlich, als der erste Sonderpreis verliehen worden ist, nämlich an GameIn, diese neu gegründete Institution hier in Deutschland, die sich dafür einsetzt, halt gegen Sexismus, gegen Rassismus, also vor allem gegen ganz viel Diskriminierung und toxisches Verhalten, eben an Gaming-Arbeitsplätzen. Und als sie dann den Preis erhalten haben und gesagt haben, wir kämpfen gegen toxisches Verhalten in der Games-Branche, auch das von Leuten ausgeübt wird, die leider in diesem Raum sitzen. Wow.
Ja, das war so krass. Und wir guckten uns in diesem Moment wahrscheinlich zeitgleich mit demselben Blick an.
Wow. Ich glaube, die angesprochenen Personen haben das quasi so fuck off oder so. Aber ich dachte mir, ich hatte allgemein das Gefühl, ich fand den Abend auch ziemlich ambivalent, deswegen du wirfst die ganze Zeit auch dieses Dekadenz ein, ne? Habt ihr das Medium überhaupt verstanden? Und ich hatte bei ganz vielen Sachen, bei ganz vielen Moderationen dachte ich mir, ja, cool, das sind gute Punkte, ihr habt ungefähr verstanden, worum es gerade bei dieser Kategorie geht. Und gleichzeitig dachte ich mir manchmal, wo ist denn hier eigentlich der Biss? Ne? Weil im Gaming ist auch nicht alles geil, wir müssen auch über die kritischen Seiten sprechen. Und das habe ich irgendwie auch ein bisschen vermisst bei dieser Veranstaltung, ne? Was läuft denn eigentlich auch, was läuft denn nicht gut in dem Sinne? Und da fand ich dieses GameIn, das war wirklich auch schön, ne? Wir müssen für dieses Medium kämpfen, wir müssen auch vor allem gegen die negativen Seiten innerhalb dieses Mediums kämpfen. Lass uns, wenn du Lust hast, mal über diese 15 Preiskategorien durchgehen, die da ja in einem Affenzahn durchgegangen sind. Ich fand es immer so ein bisschen schade, als die Trailer gezeigt worden sind, haben immer alle Leute applaudiert. Deswegen habe ich leider manchmal nicht verstanden, worum es in dem Game dann ging. Deswegen durfte ich mir jetzt hier in der Vorbereitung die ganzen Trailer noch angucken. Mhm. Wir müssen die nicht alle in der gleichen Zeitspanne durchgehen. Aber gibt es eine Kategorie, die dich wirklich, wo du am meisten gefesselt warst und die Daumen gedrückt hast, wer da gewinnen soll, deiner Meinung nach?
Nee, so direkt nicht. Tatsächlich. Also ich meine, klar, ich habe deinem Bekannten, / deinem Kontakt, so ein bisschen sehr Daumen gedrückt und war da sehr, sehr hingefiebert. Aber sonst hatte ich jetzt keinen, wo ich sage, okay, also dem gönne ich es jetzt zu 100% oder da würde ich mich drüber freuen. Ich fand, jeder hat dieselbe Chance und dann go for it, ne?
Manche Leute, wenn sie Fußballspiele gucken, sind involviert. Manche, für die ist es nur ein paar Leute, die einen Ball hin und her kicken. Ich hatte so ein bisschen das Fußballfeeling, weil ich auch zwei Studios tatsächlich auch privat beruflich eben kannte, also die Menschen dahinter. Deswegen, ich hatte so meine Pferderennen-Wetten hatte ich drin. Dann frage ich einfach nochmal anders. Welches Spiel, ich gehe davon aus, wir beide kannten fast alles nicht, was dort gezeigt worden ist. Welches hat es dir am meisten angetan?
Prim. Tatsächlich. Das war ja dann Teil der Kategorie Bestes Familienspiel.
Oder da von einem Vier-Personen-Team dotiert mit 40.000 Euro in der Kategorie Bestes Audio-Design. Ich finde es cool, dass auf so kleine Aspekte auch eben eingegangen wird. Ne? Also es sind ja insgesamt 15 Kategorien. Bestes Spiel kam erst ganz, ganz, ganz am Schluss. Dieses Prim hatte ich mir tatsächlich angeguckt. Und da kommt auch wieder dieses, das ist keine Kritik, das ist nur eine Feststellung. Wir werden heute auch ein bisschen über Geld auch sprechen. Dieses Prim würde ich dem Lager halt zuordnen. Das ist diese Point-and-Click-Adventures. Ne? Das erinnert mich auch vor allem in Ednas neue Augen oder so. Das vor allem, was Daedalic so in den letzten Jahren gemacht hat, die es mittlerweile ja nicht mehr als Entwickler gibt. Das sind nur noch Publisher. Und da dachte ich mir manchmal, das hat für mich so diesen deutschen Geschmack, weil wir wirklich gut in Point-and-Click-Adventures sind. Ich habe nur das Gefühl, wir sind mit Point-and-Click-Adventures viel zu spät dran, weil das auch einfach outdated ist. Und gleichzeitig merkt man auch so an, wenn man nicht über viel Geld verfügt, dann macht man auch nicht unbedingt Spiele mit viel krasser Grafik oder mit viel krassen Elementen. Und dann ist das Naheliegendste eben, dass man eben ein Point-and-Click-Adventure macht. Ich finde es halt auch manchmal schwierig, ne? Man darf sich als Indie-Studio auch nicht anmerken lassen, dass man für manche Ideen kein Geld hatte. Deswegen, ich finde gerade diese Indie-Studios krass, die mit wenig Geld auch sich vor manchen Genres auch nicht zurückhalten und nicht immer nur Point-and-Click-Adventures machen. Ehrlich, unabhängig davon, für ein Point-and-Click-Adventure, selbst wenn mir das Gameplay nicht unbedingt immer zusagt, muss ich sagen, die Tochter des Todes zu spielen, ist schon echt eine coole Idee. Also ich hatte Tim Burton-Vibes.
Genau, das auf jeden Fall. Ich find's stilistisch finde ich es halt cool, weil es, klar, es ist halt alles in so einem, nennen wir es irgendwie 60er Jahre Grauton gehalten, beziehungsweise Schwarz-Weiß-Ton. Es hat aber irgendwie dennoch einen gewissen Grad an nennen wir es Putzigkeit. Also es ist halt, die Tochter des Todes ist ja so ein bisschen mit ihrer eigenen Art und Weise irgendwie so ein bisschen putzig, um es irgendwie gerade mal mit einem Wort zu nennen. Halt so ein bisschen verspielt. Und das ist, finde ich, halt irgendwie ganz cool. Das ist halt so eine Schneise zwischen ja, Oldschool und Ernsthaftigkeit und bunte Einhorn-Pony-Welt.
Ich finde also stilistisch so Crossover fand ich auch total toll. Ich musste so ein bisschen, woran musste ich bei Prim denken? Das hatte für mich so leichte Hotel Transylvanien-Vibes, ne? So düsteres, horrormäßiges, eher so niedlicher auszuzeichnen. Wie gesagt, ich musste auch an Tim Burton denken. Es gibt auch noch so ein paar, zwei Spiele, die mir gerade nicht einfallen wollen, aber auch so mit eher so einem düsteren Charme. Das mag ich halt, ne? Weil gerade diese Daedalic-Spiele waren dann eher so super harmlos, ne? Mit viel Lokalkolorit. Aber das hat mich stilistisch angesprochen. Ich glaube, da würde mich das Gameplay irgendwie auf lange Zeit nicht reizen. Hast du es dir mittlerweile geholt, beziehungsweise ist das jetzt in deinem Pile of Shame, hat das eine Wartenummer erhalten, Prim?
Ich hab's mir geholt. Ich hab's gestern tatsächlich auch schon angefangen zu zocken. Und es wird sich langfristig, glaube ich, durchsetzen. Also ich denke, in den Pile of Shame wird es jetzt nicht schaffen. Ich werde da jetzt wahrscheinlich konstant mit dran daddeln, weil es halt echt für mich ein schönes, cooles, angenehmes Spiel ist. Und bin halt gespannt, wie sich da so ein bisschen, nennen wir es, die Bindung zwischen Tochter und Vater entwickelt und wie ernsthaft es halt bleiben kann oder bleibt.
Ich bin sehr gespannt, wenn du damit weiter bist. Stilistisch hat es mich auch angesprochen, genretechnisch bin ich dann tatsächlich eher wieder raus. Es hat auch so andere Spiele gegeben, wie zum Beispiel Mindlock, Die Wohnung, das war auch ein Point-and-Click-Adventure, wo man einen Mann in einem verfluchten Apartment spielt. Das hatte irgendwie so Silent Hill 4 The Room-Vibes. Ich finde es super spannend, bevor wir gleich auch mal über den Gewinner sprechen, aber es kamen zwei super identische, wirklich sehr ähnliche Spiele um die Ecke, nämlich einmal Northolt und das andere war Thronefall. Tower Defense Strategiespiele, also da auf jeden Fall so Kombinationen aus. Ist halt für mich auch wieder so ein typisch deutsches Genre, nämlich, ich meine, gut, wir sind vor allem für Anno vor allem bekannt, ne? Du bist ja mehr Aufbau, weniger Strategiespiel. Aber die haben es mir doch gerade angetan, vor allem, weil sie halt nochmal so mit Gameplay-Features rumexperimentieren, ne?
Das stimmt. Ich muss allerdings zu meiner Schande gestehen, dass beides jetzt per se nicht meine Favoriten sein, also sind, möge man mich steinigen. Ist halt nicht so catchy für mich, wenn ich ehrlich bin.
Weil das gesamte Genre für dich nicht catchy ist oder weil es, also rein von dem, was das, du gesehen hast, dich das, nicht angesprochen das hat?
Das Genre ist nicht catchy für mich, tatsächlich. Also die Spiele sahen fantastisch aus und ich glaube, ich würde vielleicht auch irgendwann mal reingucken, der Neugier halber. Aber wäre jetzt nichts, was ich sage, das würde ich jetzt irgendwie priorisieren oder das würde ich irgendwie einem anderen Game, was hier noch rumfliegt, vorziehen. Das leider nicht.
Ich fand es nur so lustig, weil es halt in beiden Fällen Tower Defense Strategiespiele sind, also relativ ähnlich, ne? Also wer hat da von wem abgekupfert. Thronefall tatsächlich 24 erschienen, Northolt 25, wahrscheinlich aber schon im Early Access deutlich früher. Ich glaube, Northolt würde mich da eher noch interessieren wegen dieser ganzen nordischen Mythologie. Es hatte mich auch so leicht an Northgard erinnert, irgendwie alle nordischen Spiele fangen immer mit Nord oder North an. Kann aber auch sein, dass ich jetzt behaupte, das mir angucken zu wollen und es dann wieder vergessen werde, aber gerade so, ich habe auch irgendwie gerade weil so viel erscheint im 25, habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl, ich hätte irgendwie lieber, würde gern lieber eher was am PC zocken, eher was Ruhigeres, ne, eher was Taktisches, was Strategisches, weil ich in letzter Zeit viel zu viel Action und RPG hatte. Und wenn, würde ich mir dann, glaube ich, Northolt angucken, weil mich das angesprochen hat, aber ich fand's lustig, weil die beiden wirklich sehr, sehr ähnliche Spiele eben waren.
Das stimmt.
Ja, was hatten wir noch? Wir hatten Blob the Klecks, das war tatsächlich ein, ich hatte irgendwie Stray-Klon, hatte ich irgendwie das Gefühl, weil wenn da eine süße Katze spielen kann, mittlerweile kannst du mich mit Katzen spielen, jagen, ich bin eher so der Hundemensch. Gab's noch irgendein Spiel, was dir bemerkenswert erschienen ist?
Ja, ich habe da in der Kategorie vorher schon oder ein, zwei Kategorien vorher schon drauf hingefiebert. Und zwar Duck Detective, The Secret Salami. Ich weiß nicht warum, aber ich fand dieses Spiel einfach cool. Also es hat dann eben auch tatsächlich die Kategorie Bestes mobiles Spiel gewonnen. Und ich finde halt, also Enten sind halt cool. Also Enten haben irgendwann mal sowieso Lamas, cool, ja. Einhörner und etc. abgelöst. Über den Titel The Secret Salami lässt sich streiten und über die Frage dann bei einigen Leuten, was denn deine Lieblingssalami sei, kann man machen, muss man nicht, finde ich okay. Aber ich fand dann eben auch, als der Gameplay-Trailer gezeigt wurde, fand ich das irgendwie cool und ich dachte mir, okay Marcel, wenn du es nicht vergisst, du brauchst dieses Spiel auf kurz oder lang, einfach weil es halt einfach cool aussieht. Und es geht um Enten, hallo? Also muss ich dazu noch was sagen?
Ist das jetzt neuerdings diese YouTube-Taktik, was halt da vor allem mit Kätzchen-Videos funktioniert hat, dass wir jetzt irgendwie Spiele brauchen, wo wir ein süßes Tier einsetzen? Aber ja, Enten sind definitiv noch cooler als Hunde und Katzen. Ich glaube, damit können wir diese ewige Debatte endlich beenden. Es sind Enten. Es sieht cool aus. Es ist diese super lustige Idee. Du kannst mir nicht erzählen, dass die Salami-Gags für irgendjemanden in diesem Raum geschrieben worden waren. Nein, also das fand ich wirklich, das war so das Unwitzigste an diesem Abend. Aber nichtsdestotrotz macht vom Titel aus neugierig, was man sieht, macht es neugierig. Ich kann jetzt nicht sagen, ob mir das Gameplay dann irgendwann mal zu trocken wäre. Das geht für mich auch wieder in diese Point-and-Click-Richtung, aber das ist, genau, glaube ich, noch was Detektivisches. Da hat man mich ein bisschen mehr als mit einem Prim. Also dieses Point-and-Click-Adventure hat es super schwer bei mir. Ich muss aber nichtsdestotrotz sagen, gerade in der Kategorie Bestes Mobile Game, weil da eben auch Spoonful Games bei war, mit Lukas Keuter, der hier schon zu Gast war, zu ihrem Spiel Bauhaus Bonk. Ich hätte es Bauhaus Bonk gegönnt und es hieß im Nachhinein, dass es eine super knappe Kiste gewesen ist. Es ist irgendwie an 4 Stimmen gescheitert, hatte ich irgendwie gehört. Oh. Ich hätte es denen mehr gewünscht. Duckhouse, Ente mit der Salami, ich habe überhaupt nichts gegen dich, aber da bin ich privat, glaube ich, einfach involviert, weil das eben ein Freund ist, mit dem ich aufgewachsen bin. Ich hätte es Bauhaus Bonk gegönnt.
Das auf jeden Fall. Also zwischenmenschlich wahrscheinlich wäre ich da voll und ganz bei dir. Du hast sie mir ja vorgestellt. Ja, ich meine, wir haben ja beide fleißig die Daumen gedrückt. Aber ich habe es beiden gegönnt. Also deswegen bin ich auf Feinde.
40.000 Euro sind nämlich eben, das ist nicht viel Geld tatsächlich. Damit kann man ein paar Monate überbrücken. Und das habe ich tatsächlich auch in Interviews oft gehört. Gerade so Indie-Studios sind viel damit beschäftigt, erstens zu entwickeln und zweitens während der Entwicklungszeit schon wiederum sich ins Zeug zu legen, um weitere Fördermittel zu bekommen. Das heißt, die gesamte Entwicklungszeit ist nicht mal nur zum Entwickeln gedacht, sondern auch nur, um dafür zu sorgen, dass man noch mehr Geld bekommt. Das hat das eben zur Folge, wenn man eben nicht realistische Summen bekommt. Das ist eben, das kann man wirklich an der deutschen Games-Branche kritisieren. Es ist sehr cool, dass es Games-Förderung gibt. Ob sie wirklich nachhaltig und ob sie wirklich greift und ob das genug Geld ist, das sei mal dahingestellt. Ich fand's noch cool. Bestes Grafikdesign, Harold Halibut.
I'm so excited to tell you about Delete Me, the sponsor of this podcast. Have you ever Googled yourself? It's so frustrating that things like our name, email address, phone number, and even the list of our relatives are being sold online by data brokers. This poses a considerable threat to our privacy, especially if our personal info ends up in the hands of scammers or stalkers. I wanted to put an end to this, which is why I went to joindeleteme.com and signed up for Delete Me. Delete Me's privacy experts comb through the countless data broker websites, looking for places your data shouldn't be, remove it, and send you a report on what they've done. They do this all year round, so I don't have to think about it. Since I opened my Delete Me account, I feel better knowing my info isn't easily available online to be used against me for fraud, harassment, or identity theft. You can get 20% off your Delete Me plan when you go to joindeleteme.com/protect. Go to joindeleteme.com/protect. That's joindeleteme.com/protect.
Das hatte so eine Wallace and Gromit-artigen Vibe. Finde ich super cool. Das ist spielerisch echt auch ein bisschen langweilig, aber der Stil und dass das alles Puppen gemacht und animiert ist, das sieht super, super cool aus.
Auf jeden Fall. Ich hatte auch direkt diese Wallace & Gromit-Assoziation, weil ja dann auch so ein bisschen gezeigt wurde, ich weiß gar nicht, wie dann die Charaktere geknetet wurden und was da halt alles machbar war oder gemacht wurde. Und das war schon ziemlich cool. Und beeindruckend, das hat man in der heutigen Zeit ja eigentlich kaum noch, sind wir mal ehrlich. Also wo hast du noch ein Game, wo so viel, ja, ich sag mal, im wahrsten Sinne des Wortes Handarbeit hintersteckt?
Ich glaube, eine ähnliche Mechanik hat Trüberbock verwendet. Die haben 2019 gewonnen. Das ist ja das Spiel, wo ja auch Jan Böhmermann involviert ist. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Spiel, wo ich im Nachhinein sage, von allen Point-and-Click-Adventures, von allen Rätsel-Adventures würde ich das sogar noch am ehesten spielen, weil es durch seinen Look und durch seine Atmosphäre und durch vor allem, ne, das ist ja ein super cooler Schauplatz, wenn man in der deutschen Pampa sich in einem Dorf irgendwie rumschlagen muss. Das hat mich definitiv mit dem Look und ich glaube auch Harold Halibut, wenn ich noch einen freien Termin in meinem Pile of Shame Abarbeitungsmodus hätte, dann werden definitiv Harold Halibut und Trüberbock weiter nach oben wandern. Aber das ist halt wirklich, das ist mal wirklich, 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 wirklich cool, ne? Dass wir sagen können, Harold Halibut, das ist ein Spiel, das ist in Köln entstanden, ne? Bin ich tatsächlich sogar meinem Sprecher mal begegnet. Das fand ich sehr, sehr verdient. Sehr verdienter Preis.
Ja, das stimmt. Was mir direkt gerade so einfällt, wozu ich tatsächlich nur bedingt irgendwie eine Meinung habe, Kategorie beste Story und dann hat ja Vampire Therapist gewonnen. Mhm. Ja, habe ich nur bedingt eine Meinung zu, beziehungsweise nahezu gar nicht. Mich hat der Trailer nicht so angesprochen. Und irgendwann habe ich dann auch geistig halt einfach auf Durchzug geschaltet, weil ich es halt irgendwie nicht cool finde. Ich glaube, so Vampir-Games sind halt mittlerweile irgendwie wie ein alter Lederschuh. Kann man machen, muss man nicht. Fand ich irgendwie schwierig.
Ja, ich meine, bei Story hattest du jetzt auch, ne, du hattest auch zum Beispiel dieses Tavern Talk, ne, das war so ein bisschen Coffee Talk-mäßig, aber dann mit einer mittelalterlichen Taverne und auch so richtigen, auch mal ganz, ganz vielen Gameplay-Features, dass man nicht nur Getränke und Speisen zubereitet, sondern auch irgendwie Leuten hilft und so. Hatte mich tatsächlich mehr angesprochen, dieses Vampire-Therapist, es hat den Look von einem Dating-Game, dann ist es aber gleichzeitig auch ein Spiel, wo man Leute therapieren muss. Also es ist so ein bisschen dialogisch. Es hat also auch so leicht Darkest Dungeon-Vibes. Und ich bin sowieso kritisch gegenüber diesen ganzen Spielen von Vampire the Masquerade, die so diese Graphic-Novel-mäßige gehen. Ne? Und auch hier wieder sage ich, ja, Point-and-Click-Adventure hat ja wenigstens noch Gameplay. Ne? Und ich finde gerade bei diesen Story-Dialog-Spielen Graphic-Novel-mäßig, da muss das schon, die Gespräche müssen schon echt fetzen, dass ich das spielen will. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, es hat keine deutsche Sprachausgabe. Das ist halt alles super, es ist halt alles auf Englisch. Und da kann ich mir gerade bei einem deutschen Publikum, das nicht unbedingt immer englische Texte lesen will, finde ich es krass, dass sich sofort aufs Internationale sich gestürzt haben, anstatt dem Ganzen mal eine deutsche Sprachausgabe zu geben. Denn viele Spiele, die wir an dem Abend gesehen haben, haben eine deutsche Sprachausgabe.
Ich glaube, deutlich mehr als die Hälfte hat eine deutsche Sprachausgabe, oder?
Ja, deswegen hat mich das ja gerade irgendwie super irritiert. Aber deren Entscheidung und denen auch gegönnt, dass sie diesen Preis gewonnen haben. Ich finde diese Kombination mit Vampir-Therapeut finde ich witzig. Aber dann muss ich auch wieder sagen, wenn ich die Möglichkeit habe, Vampire-Therapist zu spielen oder Vampire von Dotnot Entertainment, wo wir einen Arzt-Vampir spielen, auch noch mit Kämpfen. Es gibt manche Sachen, die lese ich irgendwie lieber als Buch oder die sehe ich lieber als Film. Und ob ich sie ja dann als Spiel spielen möchte, ist das Ding nicht irgendwie mehr Buch, als dass es Spiel ist, weiß ich nicht, ob mich das catcht, ne? Wenn ich dann gleichzeitig noch andere Angebote habe, die mich dann mit ihrem Gameplay mehr überzeugen können.
Ja, 100% bin ich voll und ganz bei dir.
Ne, ihr werdet müde sein, es von mir zu hören, aber ich habe oft bei Remedy Entertainment, die ja Max Payne und Control und Alan Wake gemacht haben, ich sag denen, die haben immer so geile Ideen für Serien und deren Spiele sind dann wiederum kommen nicht so an deren Genialität von Story heran. Aber Remedy, wir kennen uns ja, ne, alles cool. Alles cool. An dem Abend hat vor allem Enshrouded, glaube ich, zwei- bis dreimal abgeräumt. Was habe ich?
Zweimal.
Zweimal. Dreimal waren sie nominiert, zweimal haben sie abgeräumt.
Genau.
Nämlich einmal in der Kategorie Bestes deutsches Spiel und Beste Innovation und Technologie. Datiert mit einem Preis von 100.000 Euro, korrekt, das ist der größte Preis, der an einem Abend vergeben worden ist, also 800.000 Euro insgesamt, 15 Kategorien und den größten Preis hat Enshrouded abkassiert. Hast du dazu eine Meinung?
Ich bin halt nicht so anfällig für Hypes, also ich finde halt Hypes immer super, super uninteressant und springe dann eher so auf den Zug auf, nachdem er schon dreimal an mir vorbeigefahren ist.
Ja,
dann ist man auch nicht mehr so anfällig für Spoiler etc., weil wenn dich halt etwas nicht interessiert, dann ja, dann mögen die Leute darüber reden, irgendwie was da passiert, aber es juckt dich halt nicht. So, und so ging es mir halt auch mit Enshrouded. Ich wusste, dass es da ist. Es hat ja auch, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr schon mal gewonnen. Oder es hat irgendwie mal irgendwas gewonnen. Ich bin mir gerade nicht mehr zu 100% sicher. Dahingehend habe ich es wahrgenommen, aber mich damit auseinandergesetzt habe ich erst an dem Abend. Und ich finde es so ein schönes Spiel. Es sieht grafisch fantastisch aus. Es ist, so wie ich es an dem Abend wahrgenommen habe, ein klassisches RPG. Und es ist auch noch von einem deutschen Studio. Also, was will man mehr, oder?
Das ist natürlich ne, die deutsche Interpretation von Valheim. Und Valheim war wiederum halt eine vercasualisierte Version eines Survival-Spiels. Ich glaube, da haben wir richtig gut kopiert. Vor allem, wir haben es noch besser gemacht als Valheim. Nämlich während Valheim immer noch diese PS1-Optik hat, hat Enshrouded eine richtig geile Optik. Und das hat ja dieses Voxel-Prinzip. Ne, die Steine, die du in diesem Spiel setzt, die wachsen organisch zusammen. Das heißt, es sieht halt eben nicht so aus, als hättest du 8 Steine zusammengesetzt, sondern du setzt 8 Steine hin und du hast dann ein Element, das du erschaffen hast. Es sieht wie aus einer Masse gegossen aus. Und das hat mich schon seit Early Access Januar 2024 hat mich das schon wirklich begeistert. Vor allem, du kannst dich entscheiden, was du machen willst. Ne? Baust jetzt Häuser, farmst du, grindest du oder willst du die Welt erkunden und machst halt diese eher environmental-artige Story, dass du so ein bisschen diese Postapokalypse untersuchst. Das ist schon deutlich spannender als in Valheim. Wirklich ein sehr, sehr spannendes Spiel. Ich warte weiterhin auf den Konsolen-Release, der dann irgendwann Mitte 26, irgendwann 26 erfolgen wird. Ich hoffe auf Splitscreen. Ich hoffe nicht, dass das dann so ein Multiplayer-Online-Ding ist, sondern dass es noch Couch-Koop gibt. Und wenn das der Fall ist, dann werde ich meine Seele an dieses Spiel verschreiben. Ich habe eine Kritik an dem Spiel, nämlich bezogen auf, was sind eigentlich 100.000 Euro wirklich wert? In Enshrouded stecken wiederum 8,5 Millionen Euro von Hero Capital und Tencent, also dem chinesischen Gaming-Riesen drin. Und das kann man politisch kritisieren, weil die nämlich auch mit der chinesischen Regierung zusammenarbeiten. Da stecken 8,5 Millionen Euro drin, die dieses Studio Keen Games in Frankfurt 21 definitiv gebraucht haben. Ne? Denn Videospiele kosten halt Geld. Und ich finde, so wie es jetzt aussieht, ist es richtig toll. Es heißt aber auch gleichzeitig, die reine deutsche Förderung alleine hätte hier nicht gereicht. Das heißt, das ist quasi in Anführungszeichen ein Sieg im Computerspielbereich mit 4 Millionen SpielerInnen, den wir verbuchen können, aber auch eben mit chinesischer Hilfe. Wie stehst du dazu?
Ja, schwierig. Also, es gibt Leute, die verurteilen sowas ja total. Aber ich zähle mich da halt nicht zu, weil ich kann halt, wenn es danach geht, in allem das Haar in der Suppe sehen. Dann müsste ich mich aber irgendwie von der Außenwelt abschotten, in den Wald gehen und da in irgendwelchen Baumhöhlen wohnen.
In den Shrouded könntest du so eine Höhle bauen, ne?
Ja, siehst du, also. Ja, nee, ach, man muss halt immer schauen, inwiefern das mit einem selbst vereinbar ist, tatsächlich. So, und ich meine, letztendlich hatten wir, glaube ich, innerhalb der letzten Jahre so einige Spiele, wo der ein oder andere irgendwie so sein Problem mit hatte. Und ja, entweder, wie soll ich sagen, man sieht es halt einfach als nennen wir es, Kunstmedium und findet sich halt mit allem ab. Oder Ja, man findet halt auch in der letzten Sache noch irgendwie das Haar in der Suppe. Und
da springst du natürlich, also was du da ansprichst, ist natürlich, dass man sich damit irgendwie arrangieren muss. Ne? Da kann man natürlich vom einen Extrem ins andere springen. Man kann natürlich sagen, man ignoriert alle Sachen, die wirklich diskutierbar sind. Oder man geht ins andere Extrem und sagt, würde man heute irgendein Produkt konsumieren wollen, in dem nicht wirklich eine tiefe Kapitalismuskritik irgendwie drinsteckt, also dass man irgendeinen Scheiß anscheinend mitfinanziert, dann dürfte man morgen gar nichts mehr konsumieren.
Genau, das
kann man, ist es. Kann man so weit gehen? Ich kann euch dahingehend zumindest beruhigen, dass in Interviews zumindest gesagt worden ist, weil tatsächlich auch Tencent vorgibt, was in Videospielen drin sein darf und nicht. Also Homosexualität darf nicht thematisiert werden. Hongkong etc., das darf alles nicht thematisiert werden. Keen Games von ihrer Seite aus sagen, es gab keine inhaltliche Beeinflussung. Also was in Frankfurt entschieden worden ist, blieb auch in Frankfurt und ist auch in so ein Spiel eingeflossen. Die haben diese Unterstützung gehabt. Finde mal ein Studio, das noch nicht mit Tencent zusammenhängt. Ich meine, Tencent hat jetzt auch Anteile von Assassin's Creed eben gekauft. Du musst dich irgendwie mit dieser Welt arrangieren. Ich fand nur, ohne das Hogwarts-Legacy-Thema aufmachen zu wollen.
Genau, das habe ich eben versucht zu umschreiben, tatsächlich.
Ich weiß. Ich sage, man muss immer überlegen, was ist das aktivistische Potenzial, das man einsetzen kann? Und wenn es beispielsweise ist, dass ich bei Hogwarts-Legacy entscheide, dass ich das Spiel zum Originalpreis kaufe oder ob ich es gebraucht kaufe und dadurch, dass ich es gebraucht kaufe, dass ich damit schon einen aktivistischen Mehrwert hatte, um gegen Transfeindlichkeit zu stimmen, das ist noch machbar, finde ich. Das ist ein unterschiedlicher Klick im Internet, ne? Aber wenn man entscheidet, darf ich jetzt gar nicht in Shrouded spielen, das ist damit gar nicht gesagt. Ich finde es nur trotzdem wichtig zu wissen, wie diese Games-Branche sich zusammensetzt. Und das ist natürlich auch, dass man einfach sagen kann, würden wir das als ein Erfolg für unser Land in dem Sinne verbuchen wollen, hätten wir da, glaube ich, einfach auch viel, viel mehr wahrscheinlich unterstützen müssen. Also würden wir unabhängig von Tencent sein wollen, müssten wir in unsere Spiele viel, viel mehr Geld reinlegen. Aber dieses Spiel ist ohne chinesische Hilfe nicht möglich gewesen, ne? Und das kann man bei der Gameswirtschaft verfolgen, dass jedes Jahr, wenn es dann um Fördersummen geht, dass das heißt, es ist zu wenig Geld. Es ist definitiv zu wenig Geld, das in Deutschland in die Gamesbranche reinkommt, damit wir mal wettbewerbsfähig sind. Das ist halt wichtig, ne? Was machst du bei der Gamesbranche? Möchtest du wettbewerbsfähig mit anderen Ländern sein, die schon viel, viel weiter sind als wir? Dann müsstest du auch extrem viel investieren. Das sind alles nur Fragen, die ich stelle. Ich verurteile da gar nichts. Ich finde es nur trotzdem wichtig, dass diese 100.000 Euro echt nur ein paar Tropfen auf dem heißen Stein sind. Ich finde es nichtsdestotrotz geil. Das ist unser bestes deutsches Spiel. Und darauf können wir stolz sein. Und wenn es jetzt wieder so ein Point-and-Click-Adventure gewesen wäre, ohne dass ich das abwertend meine, es könnte auch sein, dass es die internationale Welt nicht interessiert, weil dieses Gameplay halt ausgestorben ist. Aber Enshrouded ist sogar ein modernes deutsches Spiel. Und das finde ich richtig cool. Hast du eine Meinung, jetzt abschließend noch, bevor wir dann einfach noch ins Fazit übergehen können, hast du eine Meinung zum Spielerin des Jahres?
Tatsächlich, ich habe mich mit dieser Kategorie null auseinandergesetzt, zu meiner Schande. So bei dem, was gezeigt wurde, als die Nominierten vorgestellt wurden, ja, da gehst du halt irgendwie so nach Ersteindruck. Aber sonst ist jetzt nicht so, dass ich dem einen mehr gönne als dem anderen. Also mir war das pauschal komplett egal. Es gab natürlich so ein paar Stimmen, wo ich dann irgendwie flüchtig mitbekommen habe, der ein oder andere sei da ja in bizarren Dingen involviert. Ich vermag jetzt gar keinen Namen zu nennen, tatsächlich.
Nee, musst du ja auch nicht.
Deswegen war ich da vielleicht ein bisschen vorbelastet oder wäre ich dahingehend ein bisschen vorbelastet gewesen. Aber sonst war mir das eigentlich ziemlich egal irgendwie.
Es sind halt manchmal, also ne, wir treffen uns an einem Abend um Preise. Also diese Preise, diese Pokale helfen. Also die Pokale sind halt super cool, ne? Meinetwegen. Es geht aber vor allem um Förderung. Es geht um mal darum, dass wir nicht nur Gaming auf die Schulter klopfen, sondern dass wir sagen, wir unterstützen Gaming auch, ihr habt diesen Preis gewonnen und hier nimmt das Geld und entwickelt weiterhin ganz tolle Spiele. Deswegen, ich finde auch, jede Auszeichnung sollte irgendwie mit Geld verbunden sein. Klar, wir haben dann diesen Preis, bestes internationales Spiel, das hat Split Fiction gewonnen. Finde ich irgendwie cool, weil, was war noch? Indiana Jones, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist jetzt ein reines Fan, also das ist ein tolles Spiel, aber es ist für mich so ein Fanservice-Spiel, das ist jetzt irgendwie nichts Krasses, irgendwie Game. Also es ist ja nichts besonders Neues. Ne? Das ist halt einfach nur ein weiteres Lizenzspiel, was auch meinetwegen richtig gut ist. Aber
I'm so excited to tell you about Delete Me, the sponsor of this podcast. Have you ever Googled yourself? It's so frustrating that things like our name, email address, phone number, and even the list of our relatives are being sold online by data brokers. This poses a considerable threat to our privacy, especially if our personal info ends up in the hands of scammers or stalkers. I wanted to put an end to this, which is why I went to joindeleteme.com and signed up for Delete Me. Delete Me's privacy experts comb through the countless data broker websites, looking for places your data shouldn't be, remove it, and send you a report on what they've done. They do this all year round, so I don't have to think about it. Since I opened my Delete Me account, I feel better knowing my info isn't easily available online to be used against me for fraud, harassment, or identity theft. You can get 20% off your Delete Me plan when you go to joindeleteme.com/protect. Go to joindeleteme.com/protect. That's joindeleteme.com/protect.
Bei Astrobot haben wir die Rückkehr der Adventures Games, ne, der Jump'n'Runs mit einem richtig kreativen Konzept. Und wir haben Split Fiction, wiederum die Rückkehr eines ausgestorbenen Genres, nämlich Co-op Games. Weil wir mittlerweile nur noch Overcooked spielen können, wenn wir irgendwas auf der Couch zocken wollen. Und Hazelight Studios zeigt halt einfach, Koop-Spiele können so geil sein. Also noch geiler als alle Koop-Spiele, die wir damals gespielt haben. Das ist nicht dotiert, um Gottes Willen. Das fände ich auch irgendwie komisch. Das können wir auch einfach erwähnen. Aber da muss ich dir ehrlich sagen, wenn so ein Game-In, ne, so eine Institution, die sich gegen solche Sachen einsetzt, gegen toxisches Verhalten, gegen Diskriminierung und die ja auch Geld dafür bekommen, finde ich das viel, viel wichtiger, als wenn wir jetzt irgendwie Spieler, Spielerin des Jahres, das ist, da waren ja, glaube ich, 4 bis 6 Leute nominiert, ne? Und dann, genau. Dann geht, genau. Und ich finde, allein erwähnt zu werden, ist ja ganz cool für Aufmerksamkeit. Ich denke mal, wenn irgendein Spiel, wie beispielsweise Bauers Bonk, leer ausgeht an diesem Abend, dann haben die zumindest Publicity und Aufmerksamkeit bekommen. Das ist so der Trostpreis gewissermaßen oder einer der Preise, die du definitiv mitnehmen kannst. Und beim Spielerin des Jahres, ich weiß manchmal nicht, wo da die Entscheidung fällt, warum dann die Person gewinnt, die gewinnt und warum die anderen dann nicht gewonnen haben. Ich fände es irgendwie cooler, wenn man diesen Preis 6-mal bzw. 4-mal ausrichten würde und dann nicht sagt, ja, okay, jetzt ist Steinwall ein Spieler des Jahres, aber die Argumentation oder Begründung hat es jetzt dafür nicht gegeben. Ich meine, ich gönn's ihm, aber ich kenne die Argumentation nicht.
Ja, ja, genau, das wäre jetzt auch das gewesen, was mir gefehlt hätte. Irgendwelche Angaben, woran man das festmacht. Tatsächlich. Also, das geht ja eigentlich nur nach nennen wir es Sympathie. Weil was differenziert ihn denn per se von den anderen Nominierten? Liegt es jetzt einfach nur an der Fanbase? Liegt es an den Games, die er zockt? Ja.
Ich weiß es nicht. Ich fand Shoyoka zur Spielerin des Jahres vor 2-3 Jahren zu machen, fand ich ein gutes Statement. Das hat auf jeden Fall zur Zeit gepasst. Steinwein Games kritisiert vor allem gerade auch gerade so Strategiespiele, in denen sich halt dann so, in denen halt mit der Geschichte halt nicht korrekt umgegangen ist oder Sachen falsch dargestellt werden. Das verstehe ich. Das passt auch echt gut in die Zeit. Das ist zumindest meine Vermutung, warum man ihnen definitiv den Preis geben kann. Ich finde diese Kategorie, wie gesagt, ne, da kommen ganz viele Leute mit rein. Weil du hast halt hier bestes Audiodesign, da geht's nur um Audio. Bestes Grafikdesign, da geht's nur um Grafik. Beste Story, da geht's nur um Story. Spielerin des Jahres, da fällt so viel miteinander mit rein, dass ich nicht weiß, wie sich der Gewinner, der nichts bekommt, unterscheidet von der Person, die auch ernannt worden ist. Ich finde diesen Preis super wichtig, ich verstehe ihn nicht und ich würde ihn besser verstehen, wenn man dann auch noch argumentieren würde, warum die Person gewonnen hat, ne?
Ja, genau.
Ja, dann hätte es auch ein Statement. Aber so kann die Person sagen, ich bin Spieler des Jahres und das kann, das ist so ein bisschen, weiß ich, das ist ein bisschen wie GOTY, oder? Wie Game of the Year. Was heißt das genau?
Na gut, aber da, also nach, bei dem Game of the Year, da geht es ja dann tatsächlich so ein bisschen nach Verkaufszahlen etc. Aber was macht denn für dich, also jetzt einfach mal, um's vielleicht zu definieren, was macht denn pauschal für dich den Spieler, Spielerin des Jahres aus? Also was muss nach deinem Geschmack jemand haben, damit du ihm den Preis geben würdest?
Wie gesagt, ich würde diese Kategorie sowieso vornherein aufschrauben, ne, damit ich auch alle unterschiedlichen Einflüsse, die reinfließen, auch irgendwie berücksichtigen kann. Und dann kannst du auch sagen, StreamerIn des Jahres, SpielerIn des Jahres, Ne, das könnte man noch so aufteilen. Wir hatten jetzt auch einen, es gab zwei Journalisten dabei, okay, cool, Dom Schott war dabei und Stay war dabei und das finde ich, ne, das sind auch alles unterschiedliche Charaktere. Ich würde es, dafür, dass das ein Statement ist, würde ich, glaube ich, eine Begründung liefern und es gibt Unterschiede, du kannst ja Menschen für unterschiedliche Handlungen auszeichnen. Ne? Deswegen, wie gesagt, ich würde dann eher 6 Preise vergeben und dann erklären, was die ganz Tolles machen, anstatt dass es nur einer ist. Ich finde, das ist eine gute Idee, die ist noch nicht ausgebaut. Ich kritisiere das nicht, dass das existiert, ich kritisiere nur, dass man das noch besser ausbauen kann, damit dieser Preis noch besser funktioniert. Und ich glaube, was ein Spieler des Jahres ist, das müsste es, ich finde es, je nachdem, wie man das definiert, wer tut was für die Games-Branche, wer setzt ein Zeichen oder so. Es gibt viel zu viele coole Menschen da draußen, als dass es da nur einen Preis geben sollte. Und ich glaube, diese Aussage werde ich jetzt immer und immer wiederholen. Das ist super komplex und deswegen glaube ich, genau.
Über einen Sonderpreis der Jury sollten, beziehungsweise könnten wir noch sprechen. Und zwar gab es ja neben Game In dann noch den zweiten Preis, und zwar das Flipper- und Arcade-Museum in Seligenstadt. Hast du denn die Nominierung bzw. die Auszeichnung noch so in deinem
Kopf? Ich hab's im Kopf. Und da, ne, der Unterschied zum Spieler des Jahres ist, das ist mit Geld dotiert, das unterstützt die Person auch definitiv bei ihren Handlungen. Deswegen glaube ich, würde ich es auch cool finden, dass der Spieler des Jahres auch mit Geld dotiert ist, um nicht nur einen Schulterklopfer zu bekommen. Und da hast du eine direkte Message dahinter, ne? Game In hat das Geld bekommen, damit die halt weiter ihren Kampf gegen Diskriminierung verfolgen können. Und damit es halt nicht nur politisch ist, also nicht nur in eine Richtung politisch, weil politisch kannst du ja in viele Richtungen denken. Ich finde auch, den Erhalt von Spielen ist unglaublich wichtig. Habe ich ebenfalls auch schon Artikel zugeschrieben, denn das ist nicht nur Kunst, es ist ja nicht nur Unterhaltung, es ist auch Kunst und es ist halt auch super schade, dass wenn diese Technik halt nicht mehr funktioniert, dass es dann eben vergessen wird. Du hast schon Fälle, dass zum Beispiel, wenn Nintendo dieses, ich glaube, 35 Jahre Jubiläum Super Mario Spiel das haben die ja veröffentlicht und die haben auch gleichzeitig den Stecker wieder gezogen. Jetzt kann es halt keiner mehr spielen und deswegen finde ich es auch wichtig, dass sich diese Community auch irgendwie selbst ermächtigt und deswegen, man kann darüber sprechen, ne, rein wie juristisch korrekt das jetzt ist, aber wenn zum Beispiel Leute halt ROMs von Spielen, die du heutzutage nicht mehr kaufen und nicht mehr spielen kannst, dass eben im Internet ROMs kursieren, das ist auch eine Möglichkeit, Spiele zu erhalten. Und deswegen finde ich es auch super cool, dass dieses Dings erhalten wird. Was hatten sie gesagt? Man muss drauf reservieren und am ersten Samstag im Monat darf man rein. Und es ist, glaube ich, nur für 200 oder ich glaube nur 60 bis 100 oder 100 bis 150 Leute reserviert. Also das, da würde ich echt gerne mal hin, um einen dieser Automaten zu spielen.
Ja, auf jeden Fall. Es war ja dann auch die Frage, ob die das nicht langfristig über mehrere Tage machen wollen. Aber es kam ja dann die Begründung, okay, das ist alles irgendwie ehrenamtlich. Mhm. Sonst geht halt so ein bisschen dieser Ehrenamtsgedanke verloren, weil wir dann mehr in dieses Geschäftliche gehen, weil wir dann halt wirklich Leute einstellen müssten, die dann irgendwie darauf aufpassen, dass nichts passiert, dass sie halt immer anwesend sind und. Und dann geht das halt wieder in diese massiv geschäftliche Sache. Ich finde das halt fantastisch, weil es irgendwo so ein bisschen, klar, einen Bildungsauftrag hat. Ich meine, wir kennen das alles noch. Wir sind ja irgendwie auch zu Zeiten des Computers mit Flipper-Games aufgewachsen. Aber wenn ich jetzt so in die jüngere Generation schaue, sagen wir mal so ab 2000, wenn ich den Flipper-Automaten vor die Nase setze oder den versuche zu erklären, was Flipper ist, dann ja, hauen die mir wahrscheinlich ihre Murmeln an den Kopf oder so. Deswegen finde ich das ganz cool, dann zu sagen, okay, Flipper und Arcade Museum als solches. Und
Ich merke das so ein bisschen, ne, weil wir müssen bei diesem, wir reden bei diesem Podcast immer nicht nur über Spiele, sondern wir reden auch immer über so eine gemeinsame Gaming-Philosophie, ne, und wie sieht eigentlich der Gaming-Alltag aus? Und ich sag dir, es gibt ja viel zu viele Spiele und gleichzeitig gibt es ganz viele Spiele, die noch unglaublich groß sind, ne, und das ist so eine der ewigen Debatten, ne, oder eine der ewigen Beschwerden, die wir haben, ne, wer hat denn all die Zeit, das alles zu spielen, ne? Und dann lobe ich mir gerade diese Arcade-Philosophie von damals, ne, das waren alles super kleine Spiele und die haben auch unglaublich Spaß gemacht. gemacht und dann hast du halt, wenn es cool war, hast du es einfach nochmal gespielt. Und deswegen finde ich es super cool, wenn Spiele heutzutage auch mal manchmal ein bisschen wieder kleiner denken, anstatt immer nur so nach Größenwahnsinn zu streben. Und das ist eben so ein Denken, das noch aus dieser Arcade-Zeit stammt. Deswegen, ich habe selber selten in der Arcade-Halle gestanden, aber ich fühle mich, auch wenn das nicht zu meinem Alltag gehört oder zu meiner Jugend, ich fühle mich damit irgendwie philosophisch verbunden, weil da eben so noch der Spaß zelebriert wird, ne, und das Kleine und das Feine und nicht dieser Größenwahnsinn, den du dann in diesen AAA-Spielen hast. Deswegen, Arcade-Automaten wollen uns was wichtig. Arcade-Automaten sind für mich wie Meister Yoda, weißt du, die geben uns weise Ratschläge dafür, dass auch, ne, selbst wenn wir ganz viel Geld haben, können wir trotzdem kleine, aber feine Spiele machen.
Das stimmt, das stimmt. Ja, vor allem vielerlei Spiele entstanden ja so ein bisschen vom Arcade-Automaten oder haben sich dessen als Beispiel genommen, sei es jetzt Tekken oder Street Fighter oder so Mortal Kombat mäßig.
Ja.
Die haben ja alle irgendwie so in diesen Arcades ihren Ursprung und haben sich dann halt langfristig mal so ein bisschen hochgearbeitet, sage ich mal, ne?
Und deswegen sage ich euch, auch wenn Bauhaus Bonk nicht gewonnen hat, Leute, spielt Bauhaus Bonk, denn das ist genau das. Das ist, dass er diesen Fidget Spinner in seiner Bauhaus-Hölle spielt, wo er sich durch Gemälde durchswingen muss. Und das ist tatsächlich jetzt auch für Mobile rausgekommen. Es wird anscheinend auch über eine Konsolen, also wenn es gut laufen sollte, wird auch über einen Konsolenport gesprochen. Aber das ist ein Spiel, das genau diesen Arcade-Geist atmet. Und damit habe ich nochmal Werbung gemacht, Luke. Grüße gehen raus. Diese Veranstaltung dauerte 2 Stunden, also bis 22:30 Uhr. Wir haben gewettet. Ich glaube, wenn ich Geld gewettet hätte, hätte ich es gewonnen, aber wir haben kein Geld gewettet. Und dann gab es noch Aftershow draußen in der kühlen Luft bei Springbrunnen mit Currywurst in Fleischvariante und in Veganer-Variante. Und dann haben wir noch den Abend mit Magnus von Keil verbracht, Radiomoderator und Spieleexperte bei Sat.1 Frühstücksfernsehen. Und damit habe ich, glaube ich, alle Quests, die ich für diesen Abend gesetzt habe, erfüllt. Und ich fand ihn echt gelungen, auch wenn ich hier zustimme. Scheiße, war das dekadent.
Ja, zu 100%. Also ich habe mir tatsächlich gar keine großartigen Quests gesetzt. Ich habe mich komplett überraschen lassen und war ja, wie vorhin schon gefühlte 45 Mal gesagt, einfach von dieser Dekadenz überwältigt. Kann aber alles in allem sagen, war es ein fantastischer Abend. Es hat sich alles in allem gelohnt. Selbst das Verlaufen hat sich gelohnt, wie ich gerade merke, immer noch. Sonst hätten wir wahrscheinlich jetzt hier nicht diesen angenehmen Nachmittag.
Richtig.
Und ich kann auf jeden Fall sagen, super, super gerne wieder. Es wäre mir ein innerliches Blumenpflücken. Und bin einfach nur dankbar.
Ich bin auch dankbar für alles, was rund um diesen Abend halt irgendwie stattgefunden hat, ne? Und wenn wir beide uns quasi in so einer optionalen Nebenquest kennengelernt haben, verlaufen, finde den Weg zur Veranstaltung und finde dabei Verbündete, finde ich sehr cool, dass wir diesen Podcast vor allem auch gemacht haben. Und ich freue mich, wenn du bei Interesse, freue ich mich natürlich auch auf weitere Podcasts mit dir.
Sehr, sehr gerne.
Gerne auch bei dir oder gerne wieder bei mir, ne? Wer auch immer wen einlädt. Vielen, vielen Dank. Wir haben heute ein bisschen über die anscheinend besten, nicht nur anscheinend, sondern definitiv besten deutschen Spiele von 2025 gesprochen. Der DCP, ihr könnt mich gerne wieder einladen, ihr könnt gerne den Marcel wieder einladen, ihr könnt auch gerne wieder dekadent sein, ihr könnt auch gerne wieder neue ModeratorInnen einsetzen. Wir können auf jeden Fall, du hast eigentlich recht, das Einzige, was wir falsch gemacht haben und was die Leute richtig gemacht haben, die das im Stream begleitet haben, die haben DCP Bingo gespielt. Wir haben das nicht gemacht. Schande über uns. Das müssen wir wirklich nächstes Jahr machen.
Auf jeden Fall. Es wurde ja tatsächlich kurz angeschnitten. War das bei den Pete's Meets, die das dann irgendwie gemacht hatten? Genau.
Das war auf jeden Fall
ein erstrebenswertes Ziel fürs nächste Jahr.
Das denke ich mir auch. Ich bin gespannt, wer dabei ist. Und ich finde diese Veranstaltung auch wichtig, um festzustellen und um überhaupt zu wissen, was in Deutschland produziert wird. Weil das ist halt, wenn es meistens im Indie-Bereich landet, dass da die großen Magazine sich nicht drauf stürzen, weil man da nicht mit viel Klicks machen kann. Das verstehe ich irgendwo. Gleichzeitig freut es mich dann immer, wenn so ein Indie-Game von Steam oder von was auch immer, von welcher Community dann entdeckt wird, dass es dann sich wie so ein Lauffeuer verbreitet und es dann auch die Magazine noch mehr in dieses Feuer halt schmeißen. Das erleben wir gerade bei einem Spiel namens Paddle, Paddle, Paddle von Zoro Arts. Das ist ein Spiel, durch das sich gerade viele Streamende durchquälen. Wie witzig ist es, wenn man in einem Boot sitzt und eine Person das eine Paddel hat und eine andere Person das andere Paddel hat. Das wird gerade auf Steam, geht das gerade durch die Decke. Da bin ich sehr gespannt, wie das mit dem Release aussieht. Ich bin gespannt, ob auch ein Spiel wie Paddel, 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 das nach 2 Wochen entstanden ist, ob das vom DCP berücksichtigt werden würde. Keine Ahnung, ich bin gespannt. Marcel, es war mir eine Riesenfreude. Cool, dass du da warst. Du bist schon bereits erneut eingeladen. Ich bin bei dir eingeladen. Worüber wollen wir als nächstes sprechen?
Boah, da bin ich offen, tatsächlich. Also da lassen wir uns doch überraschen, was die nächsten Tage so passiert, oder?
Das können wir auf jeden Fall so machen. Ich hätte irgendwie Bock, mit dir BipWatch aufzunehmen. Das ist ein Format bei mir, wo ich mir durch meine PlayStation-Bibliothek durchscrolle und wir sagen, ob wir was kennen oder ob wir was nicht kennen. Das ist einfach so Erinnerungsladen mal 1000. Ich glaube, das würde dir sehr gefallen.
Ja, gerne.
BipWatch, lass uns mal zusammen BipWatch machen. Und des Weiteren schauen wir einfach mal. Leute, vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Wenn ihr das auf YouTube gehört habt, wisst ihr, dass es das auch bei Spotify gibt. Und die Leute, die das auf Spotify gehört haben, sollten wissen, dass es das auf YouTube gibt. Dann könnt ihr euch coole Trailer zu den Spielen angucken, über die wir heute gesprochen haben. Und für alle Leute, die noch sagen, boah, Michael, das reicht mir noch nicht, ich will noch Bonusformate haben, ich will Bonus-Content, gib mir den knackigen Content, dann sage ich, schaut auf Steady vorbei. Link in der Videobeschreibung, dann gibt's die ganzen Bonusformate wie meine Deep Dives, wo ich jedes Spiel, also viele Spiele, jeden Pixel in diesem Spiel analysiere. Silent Hill, GTA, Cyberpunk, was ihr wollt. Und BipWatch, darüber habe ich gerade gesprochen. Dann guckt da vorbei, Minimum 5 Euro geht es los. Und alle Leute, die hinter der Paywall sind, sind übelst glücklich und würden sich freuen, wenn ihr auch dazukommen würdet. In diesem Sinne, danke euch, Leute. Haut rein. Enlive das Leben und embrace das Chaos. Ciao.
Ciao.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.